Wir sind schon einmal als Familie bei der Zeitumstellung reingeflogen, aber das war im Herbst, da war es nicht so tragisch. Tut mir leid. Andererseits habe ich immer ein bisschen davon geträumt, so wie bei den Blues Brothers bei ihrem Konzert, einfach reinzugehen und loszulegen. Ja, guten Morgen, beten wir. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du zu uns sprichst und dass dein Timing perfekt ist und dass wir uns auf deine Worte verlassen können. Du hältst Wort. Vielen Dank dafür. Amen. Der Kampf der Götter, das klingt ein bisschen wie ein Hollywood-Film, ist aber aus dem Neuen Testament, aus dem Alten Testament. Der Gott der Bibel kämpft da gegen die Götter Ägyptens. Und ich habe mich echt gefragt, was soll das mit uns zu tun haben? Was hat das mit uns zu tun? Ich glaube, da geht es darum, wem wir vertrauen. Ich glaube, es geht um Vertrauen. Auf wen kannst du dich verlassen? Wer wird die Wahrheit sagen und sein Versprechen halten? Wer hält Wort in Österreich im Jahr 2019? Wem vertrauen wir? Ich glaube, wir vertrauen unserem Hausverstand, unserer Ausbildung, unserem Wissen, unserer Medizin und dem Sport, dass sie uns gesund und schön erhalten. Wir vertrauen unserer Bank und unserem Geld, unserer Arbeit, unserer Familie. Wir vertrauen unseren Handys, dass sie funktionieren. Wir vertrauen dem Urlaub, dass er uns glücklich macht. Wir vertrauen manchen Medien, wenn sie uns sagen, was wir hören wollen. Wir vertrauen manchen Menschen. Bei anderen denken wir, das ist nur Blabla und da müssen wir ein bisschen besser nachschauen und kontrollieren, was der oder die da so macht. Wir vertrauen unserer Kontrolle. In gewisser Weise sind das unsere Götter, wo wir sagen, darauf verlassen wir uns. Im alten Ägypten haben sie jede Menge Götter gehabt, denen sie vertraut haben. Da gibt es für alles Götter. Und die Götter waren oft auch mehrfach besetzt, wahrscheinlich auch zur Sicherheit. Es gab Götter des Lebens, des Wassers, der Tiere, der Gesundheit, der Sonne, des Windes, des Lichts und der Erde, Götter des Wetters, Götter in Flussgestalt, Götter in Tiergestalt, Götter in Menschengestalt, in Insektengestalt, in Kuhgestalt. Irre viele Götter haben die gehabt. Und dann gab es noch einen Gott in Ägypten. Da hat es nämlich dieses Sklavenvolk gegeben. Die Hebräer, die haben auch einen Gott. Ganz interessanterweise haben die nur einen Gott, einzigartig im alten Orient. Die haben nur einen Gott und der verspricht, der behauptet angeblich recht viel. Er verspricht das Blaue vom Himmel herunter. Dieser Sklavengott, der verspricht seinen Leuten die Freiheit. Nach all der langen Zeit will er plötzlich doch was tun. Und er sucht sich zwei alte Männer dafür aus. Was können die schon tun? Ich meine, die können vielleicht einen Stab halten oder Erde aufheben und in die Luft werfen. Viel mehr können die nicht machen. Zwei alte Männer, Mose und Aaron. Und die begeistern aber die Hebräer für diese Sache. Und dann sollen sie dem Gottkönig Ägyptens erklären, dass er jetzt seine Gratisarbeiter gehen lassen soll, freilassen soll. Und da lesen wir in 2. Mose, dem Buch Exodus, in Kapitel 5, ab Vers 1. Dann gingen Mose und Aaron zum Pharao und sagten, so spricht Jahwe, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen, damit es in der Wüste ein Fest für mich feiern kann. Jahwe! Wer ist das überhaupt, erwiderte der Pharao, dass er mir befehlen will, Israel ziehen zu lassen? Ich kenne Jahwe nicht und werde Israel auch nicht ziehen lassen. Da sagten sie, er ist der Gott der Hebräer. Der Gott der Hebräer. Der Gott von Sklaven. Was kann der schon machen? Der schaut so schwach aus. Der schaut so unbedeutend aus. Wer ist es überhaupt? Zurück an die Arbeit und gusch. Und damit die Hebräer nicht in Zukunft nochmal auf solche Gedanken kommen, nicht mehr aufmucken, wird ihre Zwangsarbeit jetzt noch härter. Die Hebräer, die pfeifen dann auch auf Mose und Aaron. Und Gott sagt dann in Kapitel 6, Vers 1, jetzt wirst du erleben, was ich mit dem Pharao machen werde. Von wegen, da tut sich gar nichts. Weitere Versprechen. Immer weiter macht Gott Versprechen. Und dann in Kapitel 7, Abvers 3, ich selbst werde den Pharao starrsinnig machen und werde viele Zeichen und Wunder im Land Ägypten tun. Der Pharao wird nicht auf euch hören, deshalb wird Ägypten meine Macht zu spüren bekommen. Und ich werde meine Scharen, mein Volk, die Israeliten, unter gewaltigen Strafgerichten aus dem Land Ägypten herausführen. Die Ägypter sollen erkennen, dass ich es bin, Jahwe, wenn ich sie meine Macht spüren lasse und die Israeliten aus ihrem Land wegführe. Weitere Versprechen. Und es geht so weit, dass überhaupt niemand mehr Gottes Worte ernst nimmt. Der Pharao sowieso nicht, die Hebräer auch nicht mehr und sogar Mose zweifelt daran, dass es klappen wird. In Kapitel 7, Vers 30, sagt er, ich bin so ungeschickt im Reden. Wie sollte der Pharao da auf mich hören? Er will auch nicht mehr hingehen. Und dann beginnt der Kampf der Götter. Auf der einen Seite die Götter Ägyptens, die Macht, die Weltmacht Ägypten mit ihrer ganzen Stärke und Pracht und ihren ja hundertealten Institutionen. Auf der anderen Seite der Gott der Hebräer mit zwei alten Männern und einem Sklavenvolk, die auch zweifeln. Wird Gott Wort halten? Gott verspricht dann im Laufe des Kampfes, in Kapitel 12 sagt er, an allen Göttern Ägyptens werde ich das Gericht vollstrecken, ich, Jahwe. Die ganze Welt weiß heute davon. Der Kampf der Götter geht über 10 Runden und wir werden uns heute nur die ersten 9 Runden ansehen. Zuerst einmal qualifiziert dieser Jahwe sich dafür. Er zeigt, dass er in derselben Liga mitspielt. In Kapitel 10, Vers, 7, Vers 10 verwandelt sich der Stab von Aaron in eine Schlange. Da rief der Pharao seine Weisen und Zauberer, lesen wir da im Abvers 11, Kapitel 7, Vers 11. Da rief der Pharao seine Weisen und Zauberer, diese seine Magier vollbrachten mit ihren Zauberkünsten dasselbe. Jeder warf seinen Stab auf den Boden und es wurden Schlangen daraus. Doch Aarons Stab verschlang ihre Stäbe. Da hätte man schon wissen können, wie der Kampf ausgehen wird. Aber der Pharao ignoriert diese Warnung. Und dann kommen diese berühmten 10 Plagen in Ägypten. Die Runde 1, 2 und 3, das sind die ersten 3 Plagen. Da wird das Nilwasser zu Blut, Mücken, Frösche überschwemmen das Land und Mücken plagen die Leute. Die Zauberpriester, die können da nicht helfen. Zuerst können sie noch mithalten, sie schaffen das mit dem Blut und mit den Fröschen, aber ehrlich gesagt, was hilft es? Sie machen ja alles nur noch schlimmer damit. Sie können nichts dagegen tun, sie können es nicht verhindern. Und dann bei der dritten Plage, bei den Mücken, können sie nicht mehr mithalten und sie sagen dem Pharao, das ist der Finger Gottes. Der Pharao hätte erkennen können, dass er nicht gewinnen kann. Ganz Ägypten muss sich eine andere Quelle suchen. Der göttliche Nil hilft nicht. Nichts hilft. Und der Pharao gibt da im Verlauf dieser 3 Plagen kurz nach, aber sobald die Plagen vorbei sind, bleibt er stur und gibt doch nicht nach. In den zweiten 3 Plagen, den Runden 4, 5 und 6, da verheeren Stechfliegen Ägypten. Es wird jetzt schon schmerzlicher. Das Vieh, das auf dem Feld ist, stirbt und die Menschen kriegen Geschwüre. Auch betroffen ist das magische Einsatzkommando des Pharaos. Da liest man in Kapitel 9, Vers 11. Wegen ihrer Geschwüre konnten die Magier Mose nicht entgegentreten, denn sie waren genauso davon befallen wie alle Ägypter. Aber die Hebräer werden verschont. Gott macht einen Unterschied. Wo sie wohnen, gibt es keine Stechfliegen und kein Vieh stirbt auf dem Feld. Und wahrscheinlich haben sie auch keine Geschwüre gehabt, weil dieser Satz sagt uns ja, dass die Geschwüre auf den Ägyptern waren. Gott macht einen Unterschied. Und der Pharao lässt extra bei den Hebräern nachschauen, ob das so stimmt, weil es wurde ihm ja vorher so gesagt. Und es stimmt. In Kapitel 9, Vers 7. Und im Verlauf dieser Plagen sagt der Pharao sogar zu Mose in 8,24, betet auch für mich. Der kann richtig fromm und richtig gläubig reden manchmal. Betet auch für mich. Aber er bleibt in Wahrheit stur. Und in den letzten drei Runden, in den Plagen 7, 8 und 9, da schaltet Gott den Hagel an und aus. Und er dreht den Wind mal so, dann kommen Heuschrecken und fressen Ägypten kahl und dann dreht er ihn wieder um, den Wind. Dann fliegen die Heuschrecken ins Meer. Und dann schaltet er 3 Tage lang das Licht aus, außer bei den Hebräern. Und keiner kann was dagegen tun, außer der Gott der Hebräer. Der Pharao weiß das auch. Er sagt in Kapitel 9, Vers 27 und 28, da lesen wir, da ließ der Pharao Mose und Aaron rufen und sagte ihnen, diesmal habe ich mich schuldig gemacht. Jahwe ist im Recht, ich und mein Volk sind im Unrecht. Betet zu Jahwe, die Donnerstimme Gottes und der Hagel, das ist zu viel. Ich will euch ziehen lassen, niemand wird euch zurückhalten. Aber er bleibt wieder stur danach. Und so gehen eben die ersten 9 Runden aus im Kampf der Götter. Die Götter Ägyptens 0, der Gott der Hebräer 9. Es steht 9-0. 5-mal hat der Pharao versprochen, dass die Hebräer gehen dürfen. Aber er bricht das Versprechen jedes Mal sofort, wenn es ihm wieder besser geht. 5-mal bricht er sein Versprechen. 4-mal bittet er um Gebet. 2-mal bekennt er sogar seine Sünde. Aber er meint es nie ernst. Und das sieht man daran, nicht weil wir irgendwie einen Lügendetektortest mit ihm machen können, sondern man sieht es daran, dass das überhaupt keine Auswirkungen hat in seinem Leben, dass er es nicht ernst gemeint hat, dass er, sobald es geht, wieder seine Meinung ändert. Alle möglichen Leute warnen ihn. Seine Magier warnen ihn. Wir haben das gelesen. Auch seine Hofbeamten später sagen zu ihm, hör endlich auf, das macht das ganze Land kaputt. Sie fangen sogar schon an, Gottes Worten zu vertrauen teilweise. Aber der Pharao, der ist beratungsresistent. Er lässt sich von niemandem etwas sagen. Er beugt sich nicht vor Gott. Er beugt sich nicht vor Gott. Er gibt doch nicht seine Gratisarbeiter her, die ihn reich machen. Er ist nicht bereit, das aufzugeben, was das Leben schön und gut macht aus seinem Blickwinkel. Er gibt doch nicht seine Position als Gottkönig her und lässt sich da von irgendeinem Gott der Hebräer besiegen und herumkommandieren, den er gar nicht kennt. Aber er lernt diesen Gott kennen. Er findet raus, der Gott der Hebräer ist stärker, darüber haben wir schon geredet. Gott greift übernatürlich ein. Das, was der Text da beschreibt, das kann man nicht irgendwie durch irgendwelche Naturphänomene erklären. Und wir können gerne nachher noch darüber reden, wenn du möchtest. Der allmächtige Gott, der kann natürlich jederzeit in diese Welt eingreifen und Wunder machen. Das ist für ihn nicht schwierig. Er ist viel stärker als alle Götter Ägyptens und als alles, was wir als Götter haben oder was uns versklavt. Gott ist stärker, aber er ist auch besser. Jetzt müssen wir noch über seine Güte reden. Was ist gut an diesem Gott, der Hebräer? Warum ist er besser als der Pharao? Ja, also erstens mal erinnern wir uns daran, Sklaverei ist falsch. Es ist falsch, Menschen zu besitzen und sie zu Zwangsarbeit zu verheizen. Okay, das ist ganz eindeutig falsch, dass Ägypten daraus Vorteile zieht. Und es ist ganz eindeutig richtig, dass Gott sagt, lass mein Volk ziehen. Das ist gerecht, das ist gut. Das ist das Richtige in der Situation. Wenn Gott die Hebräer befreien will, will er etwas Gutes. Wenn der Pharao sie nicht gehen lassen will, sie weiter misshandeln will, dann will er etwas Schlechtes. Ich hoffe, da seid ihr einverstanden. Und wer etwas Böses tut, der wird erleben, dass das etwas kostet. Das kostet etwas. Gibt es Konsequenzen. Heute gibt es in vielen Ländern Diskussionen darüber, ob diese Länder Entschädigungszahlungen für ihre Verbrechen zahlen müssen. Verbrechen aus dem Zweiten Weltkrieg, Verbrechen aus der Kolonialzeit. Ja, natürlich, das ist gerecht. Der Pharao ist verantwortlich für Ägypten und er missachtet das Recht. Gott kämpft gegen das Böse, weil er gut ist. Und er ist so wahnsinnig geduldig. Gott ist geduldig. Ich weiß nicht, wer von uns über 9 Runden gegangen wäre. Und er kriegt sogar, das haben wir nächste Woche, noch eine letzte Warnung. Gott ist so wahnsinnig geduldig. Er geht über 10 Runden. Nicht nur über 9. Und die ganze Zeit gibt es immer einen Ausweg. Es gibt immer einen Ausweg. Niemand muss zu Schaden kommen. Gott warnt zum Beispiel in Kapitel 9, Vers 19 vor dem Hagel, der wirklich tödlich sein kann, warnt er und sagt zum Pharao, dass er hinschicken soll, dass er Botschaft rausschicken soll und sagen soll, lass dein Vieh in Sicherheit bringen und alles, was du noch im Freien hast, alle Menschen und Tiere, die im Freien bleiben und nicht ins Haus kommen, wird der Hagel erschlagen. Und einige sind mittlerweile so weit, dass sie das kapieren, dass das Wort Gottes zuverlässig ist, dass Gott sich daran halten wird, dass Gott Wort hält. Gott warnt immer wieder. Und er sorgt auch dafür, dass Ägypten nicht völlig vor die Hunde geht. In Kapitel 9, 32 lesen wir zum Beispiel, Weizen und Dinkel blieben verschont, weil sie später reif wurden. Also mitten im Gericht ist Gott immer noch so geduldig und so großzügig und so liebevoll. Gott hält Wort. Er tut, was er sagt. Aber er gibt 9 zweite Chancen. 9 zweite Chancen gibt er. Er hält Wort gegenüber seinen Kindern. Er bewahrt sie nicht vor allen Plagen, aber sie haben Leben und Licht. Gott ist wirklich einzigartig. Er ist einzigartig stark und er ist einzigartig gut. Und das sollen alle kapieren. Alle sollen erkennen, wie gut und wie stark er ist. Der Pharao soll es erkennen, die Ägypter sollen es erkennen, die Hebräer sollen ihn erkennen. Sein Name soll auf der ganzen Welt bekannt werden. Und die zukünftigen Generationen sollen ihn erkennen. Alle sollen kapieren, wie gut und wie stark Gott ist, weil Gott Menschen in seine Liebe zurückholen will. Gottes Ziel ist echt gigantisch. Zuerst ist er ein Nobody. Wer ist überhaupt dieser Jahwe? Fragt der Pharao. Keiner glaubt Gottes Versprechen. Sie klingen zu gut. Sie klingen ein bisschen nach Wahlkampfversprechen. Aber am Ende sieht man, es steht 9-0. Er schafft alles. Er verlangt alles. Er kriegt alles. Und er ist einzigartig. Und wir, was hat das mit uns zu tun? Ich möchte heute eine Ermahnung und eine Ermutigung weitergeben. Zuerst die Ermahnung. Gott hält Wort. Gott richtet das Böse. Und er weiß auch, wie die Sache ausgehen wird. Sieht man sehr deutlich beim Pharao. Er weiß schon in Kapitel 3, Vers 19, wie die Sache ausgehen wird. Er weiß, dass der König von Ägypten ein hartes Herz hat. Und er weiß, dass er über 10 Runden gehen muss. Er weiß es vorher. Das ist das Vorherwissen Gottes. Und er ist in gewisser Weise auch verantwortlich dafür. Gott sagt es vorher und im Verlauf des Kampfes lesen wir immer wieder, dass Gott den Pharao starrsinnig macht. Das hat was mit Gottes Souveränität zu tun, die spielt da eine Rolle. Aber ich kann mir das gut vorstellen, dass es so ist, wie wenn ich sagen würde, ich werde meine Kinder zornig machen. Und dann sagst du, was? Du willst deine Kinder zornig machen? Das ist ja ganz was Schlimmes, du böser Christian Benzel. Aber ich sage, hör mir fertig zu. Ich werde meine Kinder zornig machen, denn ich werde ihnen sagen, dass sie ihr Zimmer aufräumen müssen. Ich weiß, wie die reagieren werden. Das sind jetzt hypothetische Geschichten, gell? Nicht, dass ihr denkt, dass das wirklich so ist. Aber ich will nur sagen, dass ihr wisst, wenn ich weiß, wie meine Kinder auf das Gute, das ich will, reagieren und sie wollen das nicht, dann bin ich natürlich in gewisser Weise dafür verantwortlich, dass die Kinder jetzt was Böses tun, dass sie zornig werden, dass sie mich vielleicht beschimpfen. Aber ich tue nicht das Böse, ich will das Gute. Und genauso macht das Gott mit dem Pharao. Gottes Handlungen, die führen zu einem immer härteren Entschluss, beim Pharao die Israeliten nicht gehen zu lassen. Er ist immer stärker, starrsinniger in seinem Entschluss. Aber das Ganze passiert, ohne dass Gott dabei etwas Böses tut. Gott tut etwas Gutes. Seine Leute sollen keine Sklaven mehr sein und Ägypten soll nimmer von einem Verbrechen profitieren und nicht mehr ein Verbrechen begehen und Ägypten soll für die Schuld auch bezahlen. Also die Bibel lehrt Gottes Souveränität. Gott wirkt auch, was passieren wird, aber ohne selbst schuldig zu werden dabei. Und die Bibel lehrt auch immer menschliche Verantwortung. Der Pharao wollte es so. Sein Herz war und blieb hart. Und er selbst hat es auch hart gemacht. Wir lesen das eben in diesem Text. Einige Male lesen wir, dass sein Herz hart war und hart blieb. Einige Male lesen wir, dass Gott sein Herz hart macht. Und einige Male lesen wir, dass der Pharao sein Herz hart macht. Gott weiß, was passieren wird. Gott wirkt, was passieren wird. Und die Menschen wollen das. Sie haben Verantwortung für das, was sie tun. Und das sieht man beim Pharao. Er hört nicht zu. Er nimmt es sich nicht zu Herzen. Er hält seine Versprechen nicht. Er ist beratungsresistent. Er behandelt Gottes Menschen als sein Eigentum. Er sieht die Wunder. Er macht sogar eigene Nachforschungen, ob das wirklich stimmt. Und es stimmt, aber er zieht nicht die richtigen Schlüsse daraus. Er verliert dabei seine Mitarbeiter, er fürchtet Gott nicht, er sündigt weiter, er weigert sich, sich vor Gott zu demütigen. Er reißt Ägypten in den Untergang, er greift zu Gewalt. Und Gott hält Wort. Gott straft und besiegt das Böse, auch bei uns. Auch gegen unsere falschen Götter und gegen unsere falschen Wege. Nichts wird helfen gegen Gottes Gericht, außer Gottes Gnade, außer wenn du umkehrst. Deswegen frage ich dich, gibt es jemanden oder gibt es etwas, das dich immer und immer wieder warnt? Hörst du hin auf diese Warnung? Oder vergisst du Gott, sobald es wieder ein bisschen besser geht? Oder bittest du so wie der Pharao so ein bisschen teilweisen Gehorsam an? Das reicht nicht. Deswegen ist die Frage nicht so, wie passt Gottes Souveränität mit unserer Freiheit zusammen und so. Die wirkliche Frage ist, hörst du auf seine Warnung? Passen wir auf, dass unsere Herzen nicht, dass unsere Herzen nicht hart werden. So wie es in Psalm 95 und im Hebräerbrief steht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Das ist die Ermahnung. Gott hält Wort. Und jetzt kommt noch die Ermutigung. Die Ermutigung lautet, Gott hält Wort. Er hat uns auch das Blaue vom Himmel herunter versprochen. Und er wird alles einhalten. Das ist für uns oft sehr schwer. Gott hat einen anderen Zeitplan. Sage ich jetzt nicht wegen der Zeitumstellung und weil ich zu spät gekommen bin. Er hat einen anderen Zeitplan. Uns dauert es oft viel zu lang. Und das ist oft schwer, aber er wird Wort halten. Und er bewahrt uns auch nicht vor dem Leid. Das hat Gott nicht versprochen. Im Gegenteil, Apostelgeschichte 14, Vers 22, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Er hat uns eigentlich das Gegenteil versprochen. Er hat uns nicht versprochen, uns vor dem Leid zu bewahren. Aber er hat uns trotzdem das Blaue vom Himmel herunter versprochen. Er hat uns versprochen, heute haben wir es als Familie in der Früh gelesen, jetzt in dieser Zeit Brüder und Schwestern und Mütter und Häuser und Felder, wenn auch unter Bedrängnissen, unter Verfolgungen und in der nächsten Zeit, in der nächsten Welt ewiges Leben. Gott hat uns Licht und Leben versprochen und er hat uns versprochen, dass er uns eines Tages jede Träne abwischen wird. Er wird sein Versprechen einhalten. Gott ist der Gott der Hebräer. Es begeistert mich an dem Text, den wir heute betrachtet haben. Er ist der Gott der Hebräer, der Gott, der sich so winzig klein macht, sich so weit herablässt, dass er sagt, ich bin der Gott von diesen Sklaven da. Er macht sich so klein. Und wer ihm gehört, für den tut er alles. Und das hat er bewiesen. Er hat es quer durch die Geschichte bewiesen. Den Israeliten damals hat er es bewiesen durch diese Wunder beim Auszug aus Ägypten und beim Durchzug durch die Wüste und so weiter. Und uns hat das auch bewiesen. Wir wissen schon etwas von der Auferstehung. Diese ganzen Wunder beim Exodus, die sind nichts im Vergleich zu dem, was bei der Auferstehung passiert ist. Gott hält Wort. Und deswegen denk daran, alles hier gehört Gott. Alles hier steht Gott zur Verfügung. Das ist kein Wunder, dass Gott in den Verhandlungen mit dem Pharao sagt, dass Mose sagt, kein einziger Hase darf zurückbleiben, kein Lamm, keine Ziege. Nichts bleibt da von uns. Wir gehen, alles geht raus, um Gott zu dienen. Alles hier gehört Gott und steht Gott zur Verfügung. Er ist nicht irgendwie so ein kleiner Gott, den man links liegen lassen kann und dann ab und zu, wenn die anderen Götter einem nicht mehr weiterhelfen, dann kommt man halt. So ist es nicht mit unserem Gott. Alles gehört ihm, mein ganzes Leben. Ihm gehört alles, er schafft alles und er kriegt alles. Egal, auch was dich an Unheimlichen bedroht, Gott ist stärker. Er ist für dich in den Tod gegangen am Kreuz, er ist für dich auferstanden. Er hat historisch nachprüfbare Spuren hinterlassen. Er verändert bis heute, bis zu uns her, Menschen. Es ist wahr, Gott hält sein Wort. Egal, was dich bedroht an Unheimlichen in deinem Leben, er ist stärker. Und egal, was dich versklavt, wo du denkst, ja, das kann ich aber jetzt nicht aufgeben. Gott ist stärker. Wir haben nämlich einen übernatürlichen Gott. Einen Gott, der unmögliche Sachen schafft. Und Gott hört, hält sein Wort. Beten wir zum Schluss miteinander. Nehmen wir uns kurz eine Zeit der Stille, wo jeder von uns still, ohne laute Worte zu sagen, antworten kann. Ich schließe mit einem Gebet ab. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diese Worte aus deinem Wort. Und wir bitten dich so sehr, hör nicht auf, uns zu warnen. Herr, danke, dass du gnädig bist und geduldig. Hilf uns, dass wir dich ernst nehmen. Herr, wenn wir andere Menschen falsch behandeln, lieblos, hart, wenn wir dich falsch behandeln, auch lieblos, oberflächlich. Herr, dann bitte hör nicht auf, uns zu warnen und hilf uns, dass wir heute, wenn wir deine Stimme hören, ja, nicht stur bleiben, sondern umkehren. Herr, wirk du dieses übernatürliche Wunder unter uns. Und Herr, wir danken dir auch, dass du deine Versprechen einhältst. Herr, wir danken dir, dass du quer durch die Jahrhunderte dein Versprechen eingehalten hast, deine Leute aus Ägypten rauszuholen. Und dass es passiert ist, dass überall auf der ganzen Welt dein Name bekannt geworden ist. Sogar bei uns. Herr, wir danken dir, dass du Menschen befreien möchtest aus der Sklaverei, aus den starken Mächten, die sie gefangen halten, wo sie es auch selber wollen. Herr, mach uns weiter frei. Danke dafür, dass du dein Wort hältst. Hilf uns auch, dir zu vertrauen, wenn es so schwer ist, weil es so lang dauert manchmal, weil dein Zeitplan so anders ist wie unserer. Hilf uns, dir zu vertrauen. Du bist gut, du bist stark und du hältst dein Wort. Dir sei die Ehre. Amen.